Flex on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientemp und mir, Andreas Riedl, heute zum Thema das Gespenst der personenlosen Betriebsstätte. Servus, Axel.
Ja, wir werden hier so ein bisschen, tauchen wir hier in die Geisterwelt auf mit einem Gespenst. Letztens hat mich noch ein Kollege angesprochen, habe ich auch von Untoten gesprochen im Steuerrecht. Also wir sind hier natürlich, in der Fantasy-Welt quasi auch teilweise unterwegs.
Wir müssen uns unser Thema auch ein bisschen mit Bildern schmackhaft machen, weil sonst wird's also gerade bei den personenlosen Betriebsstätten dann auch schnell mal ganz traurig. Ne? Das ist also... das kann man ja sagen, war deine Idee, dass wir heute mal über personenlose Betriebsstätten sprechen, aus einem Praxisfall heraus, den wir da gerade so in der Praxis haben. Und da habe ich ja zu Anfang gemeint, Axel, was soll denn das mit dem Thema? Ist das nicht eigentlich, ist es nicht wirklich tot? Ist es nicht was durch den AOA erledigt ist und da kommt es doch nur auf die Person an? Gab es irgendwann mal dieses Urteil zu den Serverbetriebsstätten, was man so im Hinterkopf hat, das ist eine Betriebsstätte, aber spielt es denn überhaupt eine große Rolle?
Und ich glaube, es wird eine immer größere Rolle spielen. Also ich glaube, der AOA hat da gar nichts gelöst von diesen Themen. Wir hatten das ja auch schon mal. Also die spannende Umsetzung in Deutschland hat natürlich nicht für die Klarheit weiterhin gesorgt. Ich glaube, wir werden immer mehr personenlose Betriebsstätten sehen. Also beschränke sich das vorher auf irgendwelche Pipelines und Stromkabel vielleicht, ja, sehen wir natürlich momentan immer auch technologiegetrieben, ja, immer mehr, Geschäftseinrichtungen, wo kein Mensch mehr hinter ist, weil einfach man mit modernen Kommunikations- und Datentechniken und vielleicht auch dann künstlicher Intelligenz Dinge tun kann, die man halt vor 20 Jahren noch nicht tun konnte. Also, ne, es sind jetzt nicht mehr nur die gerade angesprochenen Pipelines und so weiter. Wir sehen natürlich jetzt auch sozusagen getrieben Technologie, unzählige Windparks und andere Dinge. Ne? Server hat es schon angesprochen und es gibt ja auch schon ein paar Urteile dazu. Von daher, ich glaube, das ist ein Thema, was uns stärker begleiten wird in Zukunft.
Ich glaube, was an der Stelle relativ unstrittig ist, wenn man sich das denn mal so anguckt, ist, dass wir über Betriebsstätten reden. Also dass dem Grunde nach durch Server, Pipelines, Windräder
und jetzt kommt
noch so ein Ladesäulen, 3D-Drucker.
Vielleicht sprechen oder haben nicht die Menschen, die sich um Artikel 5 des Doppelbesteuerungsabkommens gesprochen haben, ja, nicht mit den Menschen sich genügend ausgetauscht, die sich Artikel 7 ausgedacht haben und haben dann natürlich festgestellt, jetzt habe ich irgendwo feste Geschäftseinrichtungen, sowohl zeitlich als auch räumlich, irgendwie mit der Erdoberfläche verbunden und so weiter. Und das sind ja nicht nur die üblichen wie früher, vier Wände und ein Dach oben drauf, ja, aus denen ich irgendwelche Waren verkauft habe oder sonst was habe, sondern eben genau die jetzt angesprochenen anderen Dinge. Dann hat man mit viel Mühe gesagt, jetzt habe ich eine dolle Betriebsstätte in meinem Land, was dazu führt, dass du bei mir steuerpflichtig bist. Herzlichen Glückwunsch. Wenn ich dann natürlich gucke und mir Artikel 7 anschaue und jetzt in der neuesten Version mit AOA umgesetzt und so weiter und ich dann sage, ja, jetzt muss ich ja erstmal die maßgeblichen Personalfunktionen finden. Und nach den maßgeblichen Personalfunktionen muss ich dann ja sozusagen loslegen und Vermögenswerte zuordnen, Chancen und Risiken zuordnen, Kapital zuordnen, da muss ich irgendwelche Dealings finden, da muss ich sozusagen unsere Verrechnungspreismethoden anwenden, also Marktvergleichstransaktionen finden und dann noch eine tolle Hilfe- und Nebenrechnung erstellen. Und dann kommt heraus, keine Menschen, und dann fällt das in sich zusammen. Das ist natürlich schade, ne, weil ich mit viel Mühe und Not einen in so eine Steuerpflicht hineingedrückt habe, weil er eine feste Geschäftseinrichtung hat und dann kommt da überall Null raus. Das macht ja nicht alle Fiski wahrscheinlich glücklich.
Es ist ja auch so, dass an sich, sobald denn diese Investition dann in das, was an diesem Ort dann passiert, auch einen wesentlichen Umfang hat, dann natürlich auch ein gewisser Druck entsteht, dass diesem wesentlichen Umfang auf der Wirtschaftsgutseite auch irgendwas entgegensteht. Ne? Das ist also
natürlich, wenn ich jetzt einfach nur als Axel Nientemp meinen Snackautomat auf der holländischen Seite der Grenze aufstelle und darüber Sachen verkaufe, ja, ist es wahrscheinlich eine feste Geschäftseinrichtung. Ich sage, da ist aber kein Mensch. Das wird natürlich deutlich weniger Aufmerksamkeit erregen, als wenn ich da eine große Pipeline durchgelegt habe. Da sind wir uns auch alle einig.
Ja, so. Und das ist mit diesen wachsenden Aktivitäten auch durch das getrieben, was eben maschinengetrieben schon in Einzelinfrastruktur passieren kann. Wenn man das jetzt in so einem Standardansatz hat, dann ist es, glaube ich, schon was, was auf einmal dann Begehrlichkeiten auch weckt. Kann man sich auch gar nicht vorstellen, dass diese Begehrlichkeiten, das kann man ja beim Betriebsstättenthema auch über die Jahre hinweg feststellen, vielleicht eher größer als kleiner werden. Wenn dann so Initiativen wie beim M&A entsprechend scheitern, Digitalsteuern debattiert werden etc. Also so in der allgemeinen politischen Gemengelage, was die Steuerpolitik angeht, nachvollziehbar, warum wir denn auf einmal wieder über personenlose Betriebsstätten mehr sprechen als vorher.
Genau, und eben der Punkt, macht es wirklich sozusagen Sinn, bei diesem technologischen Wandel für die Gewinnabgrenzung zu sehr auf die Menschen abzustellen, wenn wir immer weniger Menschen haben, die irgendwelche Dinge tun, um wirtschaftlich aktiv in einem Territorium zu werden? Das ist ja die Frage. Aber sozusagen technisch zurück, wir sagten ja, wir brauchen die maßgeblichen Personalfunktionen in dem AOA, um denen dann Wirtschaftsgüter und den ganzen Rest zuzuordnen. Das sehen einige Länder, ich sag mal, im ersten Schritt mal anders und sagen, naja, wenn das Wirtschaftsgut ist, was die Betriebsstätte überhaupt erst begründet, mein Windrad, dann ist das selbstverständlich auch der Betriebsstätte zuzuordnen. Und das kann man auch aus den deutschen Betriebsstätten-Gewinnaufteilungsverordnung herauslesen. Also der Paragraph 5 Absatz 2 Satz 3 sagt eben auch als sozusagen Abweichung von den Personalfunktionen, unbewegliches Vermögen, in dem die Geschäftstätigkeit einer Betriebsstätte ausgeübt wird, ist stets dieser Betriebsstätte zuzuordnen. So, jetzt habe ich natürlich das Problem, jetzt habe ich ein Wirtschaftsgut in meiner gedachten Bilanz der Betriebsstätte. Was mache ich denn jetzt damit? Das wäre, ich muss sie abschreiben, aber dann werden auch alle sagen, jetzt hast du ein Wirtschaftsgut. Welchen Gewinn erzielst du denn mit diesem Wirtschaftsgut? Da kann man natürlich sagen, keinen, weil ich habe gar keinen Menschen. Ne? Also kein Mensch und dann kommen wir wieder da rein. Das muss nicht immer richtig sein. Also wir haben ja auch eine Ergänzung des BMF-Schreibens zu Betriebsstätten-Gewinnaufteilung vom 17. Dezember 2019 zu Betriebsstätten ohne Personalfunktion. Das ist relativ kurz. Ja, also es glaube ich, nur 2 Seiten lang, aber 1,5 von den Seiten sind im Prinzip die beiden Textziffern aus dem OECD-Bericht zum Authorized OECD Approach, die sich unter anderem mit dem Server beschäftigen, wo sie auch sagen, ja, das stimmt, vielleicht kann man da nichts Vernünftiges zuordnen, aber ich sage auch nochmal, was die Schlussfolgerung bestätigt, nachdem wir das ja alles so durchexerziert haben, dass einer solchen Betriebsstätte, und jetzt kommt's, nur ein geringer bzw. gar kein Gewinn zugerechnet würde. Also selbst die OECD sagt, auch wenn da kein Mensch ist, kann der eventuell ein geringer Gewinn zugeordnet werden. Die nächste Textziffer sagt dann auch, wenn eine Betriebsstätte als wirtschaftlicher Eigentümer des materiellen Wirtschaftsguts behandelt wird, haben wir gerade gesehen, würden die Deutschen auch machen und viele andere Staaten sagen auch, na, wenn dass das begründende Gut ist, dann ist es auch in meiner Betriebsstätte, hat sie in der Regel Anspruch auf Steuerabzüge aufgrund von Wertminderung, also die Abschreibung. Ne? Ich habe jetzt ein Wirtschaftsgut, 100 drin und schreibe das halt über 4 Jahre ab. Ne? Dann habe ich halt natürlich die AFA dafür. Und Zinszahlungen im Fall von ganz oder teilweise durch Schuldenaufnahme finanzierte Güter. Also ich hätte dann vielleicht auch sogar Zinsaufwand da drin, weil ich sage, ich habe das ja finanziert, dieses Wirtschaftsgut. Also daraus kann man, glaube ich, schon ableiten, dass nur weil ich keinen Menschen in dieser Betriebsstätte habe, ich nicht davon ausgehe, dass dem auch kein Gewinn zuordnen wäre. Jetzt ist die Frage, welcher Gewinn?
Ja, und ich meine, an der Stelle, also der sieht man ja Parallelen und dann wird es, glaube ich, auch sehr spannend schon an der Stelle. Also da sieht man so ein bisschen Parallelen, wenn man sich jetzt auch mal beschäftigt mit beschränkt steuerpflichtigen Einheiten, die dann über zum Beispiel Immobilien in Deutschland steuerpflichtig werden. Ähnliche Situationen, wenn da auch kein Personal da ist, was denen denn entsprechend zuzuordnen ist. Also gleiche theoretische Fragestellung, anderes Puzzle so ein bisschen an der Stelle. Und dann ja auch, also jetzt sowohl was die Abschreibungen betrifft, als auch wenn ich da jetzt vielleicht eine Finanzierung zuordne oder eine Finanzierung als Dealing ja dann fingieren muss in die Betriebsstätte rein, so um Finanzierungsaufwand da geltend zu machen. Die Frage, muss ich das oder muss ich das nicht? So als angenommene Geschäftsbeziehung in die Betriebsstätte rein, ist ja Gewinn immer auch Schrägstrich Verlust. Also bedeutet ja, also auch
Gewinn erstmal als neutraler Begriff, ne? Also als
genau, also auch als einen Verlust stehen zu lassen, wäre ja ein Ergebnis zugeordnet, so in der Gewinn-Verlust-Zuteilung, ja, Aufteilung.
Den Staat, in dem ich dann diese Verlustbetriebsstätte habe, wahrscheinlich nicht so ganz glücklich macht, okay. Was aber auch heißt, wenn es wirklich ein ja unternehmerisch entstandener Verlust ist, ich den in der Betriebsstätte habe, dafür aber nicht im Rest des Unternehmens oder oldschool im Stammhaus, ist das ja steuerlich auch nicht besonders effizient, notwendigerweise. Ne? Dann habe ich da Verluste, die ich aber sozusagen, also die ich wirklich erlitten habe, also Kosten, die ich wirklich hatte, die ich aber nicht geltend machen kann, weil die Betriebsstätte sozusagen bis zum St. Nimmerleinstag einfach nur Verluste anhäuft und ich sag mal, im Rest des Unternehmens ich das nicht gegenrechnen kann. Also auch das natürlich eine spannende Frage.
Aber wir sehen ja erstmal die Tendenz und das ist, glaube ich, eine Tendenz, die wir grundsätzlich international sehen. Mhm. So, also ja, das sind Betriebsstätten. Ja, ich muss diese Wirtschaftsgüter den Betriebsstätten zuordnen. Das ist was, was sich irgendwie über die Personalfunktion hinaus ergibt, dass diese Wirtschaftsgüter trotzdem und da ist jetzt vielleicht meine, also das, was ich synchron sehe, das mit den Immobilien und den beschränkt steuerpflichtigen Einheiten, so das löst eben, denklogisch ist das Wirtschaftsgut in der Betriebsstätte, also muss ich es auch zuordnen, Personal hin oder her, dann muss ich dem Wirtschaftsgut quasi das zurechnen, was dem auch dazu gerechnet werden muss an dem, was so dranhängt, Abschreibungen, Finanzierung, Kapitalaufwand etc. Und dann kommt jetzt genau die Gretchenfrage.
Ja, aus Pudelskern. Genau, also ist ja jetzt schon klar. welchen Gewinn ordne ich hinzu? Und ich glaube schon, der AOA hat ja insofern recht, wenn da kein Mensch ist, dann hat auch keiner sozusagen unternehmerische Entscheidungen getroffen. Jetzt, keine Ahnung, nehme ich wieder mein Windrad oder stelle ich irgendwo auf. Das stelle ich natürlich da auf, wo der Wind schön bläst oder ja, wo es also besonders gut ist. Da gar keiner in der Betriebsstätte ist, der das entscheiden kann, wird es ja irgendjemand anders gemacht haben, ne? Also der nicht in der Betriebsstätte ist. Also das heißt, und der auch die Frage, wie groß ist die Turbine, wie groß muss der Flügel sein und ich, keine Ahnung, wo ist der nächste Anschluss zum Stromnetz? Also ich habe jetzt keine Ahnung, wie das genau funktioniert, gebe ich ja offen zu, aber da werden ja, ich meine, technische, unternehmerische Fragestellungen gelöst werden müssen und auch Entscheidungen getroffen werden müssen und die sind alle nicht in der Betriebsstätte getroffen, weil er ja kein Mensch ist. Also darum sozusagen der unternehmerische Teil des Gewinns, ja, der kann, glaube ich, diesem, jetzt in meinem Beispiel Windrad, ja, also diesem einen Asset wohl nicht zugeordnet werden. Aber, ich sag mal, jetzt gedachter, selbstständiger, fiktiver Dritter, der sagt, ey, der Daus, ich habe ein Windrad. Ich habe zwar keine Ahnung, was so ein Windrad kann, muss und wo das eigentlich hingehört, aber das weißt du ja, liebes Rest des Unternehmens. Das kann ich dir hier auch zur Verfügung stellen, dieses Windrad. Was würde ich denn dafür kriegen? Ich sag jetzt mal, eine gedachte, jetzt um in deinem Beispiel von gerade mit dem beschränkt steuerpflichtigen Immobilien zu bleiben, ich würde ja eine quasi Miete dafür bekommen, also für das reine zur Verfügung stellen des Assets. Aber eben nicht die unternehmerische Miete, ne, sondern nur eine Miete eines Wirtschaftsgutes. Das könnte sein, meiner Meinung nach, eine Kapitalverzinsung oder ein kleines Cost Plus über, also die Abschreibung und dann kriege ich sozusagen auf die Abschreibung und vielleicht die Instandsetzungskosten oder sonst irgendwas, ja, einen kleinen Schnaps obendrauf. Das wäre meiner Meinung nach, ich sag mal, ein zumindest praktikables Ergebnis.
Wahrscheinlich ein Ergebnis, was am ehesten mehrheitsfähig ist.
Genau.
Ja. Kann da, glaube ich, in Extremdebatten auch sich verfallen, was denn maximal zuordnenbar wäre, wenn man denn berücksichtigt so Ausschlusskriterien. Wie funktioniert denn eine Pipeline, wenn man durch ein Land gar nicht mehr durchkommt? Ist das nicht was, was man dann irgendwie, wo man verargumentieren kann?
Ja.
So dieser Zugang, der ist, dieser Marktzugang, dieser Länderzugang, der hat einen besonderen Wert nochmal. Wird natürlich beim Windrad ein bisschen schwieriger.
Genau, also Pipeline ist natürlich nochmal ein spannendes Teil, weil, also ich meine, Windrad, wenn du sagst, das Windrad aufstellen kostet aber eine Million, dann sage ich, naja, auf dem Nachbarhügel ist auch noch was frei, dann baue ich es halt da. Das ist bei der Pipeline ein bisschen schwieriger, weil das natürlich ein, ich sag mal, Netzwerkgeschäftsmodell ja auch beinhaltet. Gibt da zwei interessante Urteile vom FG Düsseldorf vom 12.05.2023, also ist der gleiche Fall, nur unterschiedliche Jahre, das heißt einmal vor Inkraftsetzen des AOA und einmal nachher, darum, ne, ist es sozusagen aufgeteilt. Also A hat das FG hier festgestellt, die Revision ist beim BFH aber auch schon anhängig. Zur Gewinnabgrenzung kann eben nicht auf die Aufstellungsmaßstäbe des Authorized OECD Approach zurückgegriffen werden, wenn diese Regelung bei Inkrafttreten des anzuwendenden DBA noch nicht bestand. Ja, also das ist ja auch mal ganz spannend, ne? Wir haben ja die Regelung in den Verwaltungsgrundsätzen Betriebsstätten-Gewinnaufteilung, die verkürzt sagen, bei allen OECD-Staaten gehen wir davon aus, dass sie den AOA auch vollständig umgesetzt haben, was kontrafaktisch ist. Ja, und das hat das FG hier auch nochmal gesagt, na, wenn die es nicht umgesetzt haben, dann gibt's den auch nicht. Aber hier wollte das Finanzamt den im Ausland liegenden Teil der Pipeline, der die Betriebsstätte begründet hat, hier nur eine kleine Kost-Plus-Vergütung zuordnen. Und das hat da hat das FG gesagt, na, dafür sehe ich gar keine Rechtsgrundlage, ja, weil die Anwendung von 1 Absatz 5 ASDG setzt ja erstmal voraus, dass überhaupt gegen den Fremdverleihsgrundsatz verstoßen wurde. Und die Aufteilungsregelung, die gewählt haben, ja, also die jetzt nicht AOA-konform war, aber die trotzdem fremdüblich war, nach Auffassung des Gerichtes, führt gar nicht zu einem Verstoß. Also man sieht sogar auch, in dieser Pipeline, vielleicht sogar mit dem Netzwerkgedanken, kann man sogar höhere Gewinne als eine Routinevergütung oder meine kleine Kapitalverzinsungsidee von gerade zuordnen.
Ja, da kommen wir auch zu anderen spannenden Verrechnungspreis-Dauerbrennern wie Standortvorteilen und solchen Themen. Die Frage sind, was denn in dieser Betriebsstätte entsprechend zuzuordnen ist. Auch dieser Netzwerkgedanke und Synergieeffekt ist natürlich immer wieder ein gern gesehenes Thema, wo die Frage ist, was entsteht denn als Übergewinn aus der Masse der Dinge und was ist dann jedem Einzelnen gut entsprechend zuzuordnen. Also sehr, sehr viele in Folge interessante Fragestellungen, die sich ergeben. Ich glaube, ich habe so ein dezentes Gefühl, dieses Thema wird uns weiter begleiten.
Weil natürlich auch, sollte ja eine Vereinheitlichung der Betriebsstättengewinnermittlung sein, der AOA. Ja, weil man gemerkt hat, dass, obwohl damals der Artikel 7 ja auch schon relativ einheitlich war, die lokalen Regeln zur Betriebsstättengewinnermittlung in den einzelnen OECD-Mitgliedstaaten doch sehr unterschiedlich waren. Dann hatte man eben genau diese tolle Idee, lass uns doch mal auf die Menschen schauen. Ja, das konnte man auch gut verkaufen. Nach meiner sozusagen bescheidenen und auch nur anekdotischen Kenntnis unter Diskussion mit anderen Kollegen in anderen Ländern, ist der AOA auch sehr unterschiedlich, sehr unvollkommen oder gar nicht umgesetzt worden in den Ländern. So weder in den DBAs, klar, es gibt welche, wo das drin ist, gar keine Frage, aber auch in der nationalen Gesetzgebung. Und wie gesagt, jetzt wiederholen wir uns natürlich, ein Ruhmesblatt der AOA-Implementierung ist Deutschland ja auch nicht. Also wir haben da extrem viel Papier mit sozusagen beschäftigt und ganz viele sozusagen Einzelregelungen getroffen. Aber von der Grundsystematik her ist es halt auch nicht so ganz eindeutig.
Ich glaube, der AOA ist der typische Fall international wie national von gut gemeint ist nicht gut gemacht.
Ich dachte, du bist ein großer Fan des AOA.
Ja, ich bin Fan des AOA Grundgedankens der ökonomischen Natur. Also an sich kann ich, glaube ich, sagen, ich bin Fan davon. Also an sich verstehe ich das, warum unternehmerischer Gewinn Personen zugeordnet werden sollte. Das finde ich das ist die klassische Substance over Form Idee. So prinzipiell bin mir nicht sicher. Also, da muss auch für so ein Windrad muss jemand einen Vertrag aushandeln und irgendwie Genehmigungen. Das muss eine Person tun. Das sind alles Personenentscheidungen, die irgendwie, also rein ökonomisch. So, jetzt komme ich aus der ökonomischen.
Aber wir haben ja jetzt, da hast du ja vollkommen recht, das sehe ich ja auch so. Aber wir haben ja jetzt künstlich das aufgeteilt. Also das eine Unternehmen, wo die Menschen sitzen, haben wir jetzt ja für steuerliche Zwecke getrennt von dem Wirtschaftsgut. Das ist ja das Problem. Und jetzt müssen wir sagen, wenn ein fremder, selbstständiger Dritter ein Wirtschaftsgut hätte, was du brauchst als der die Entscheidung trifft und die Ideen hatte, dann wird er es dir, ich sag mal untechnisch, wahrscheinlich vermieten.
Ja, und ich glaube, an der Stelle ist es eine steuerrechtliche Grundsatzfragestellung, ob du denn willst, dass rein durch Dinge ein Nexus ausgelöst wird. Also rein durch Wirtschaftsgüter ein Nexus ausgelöst wird.
Exakt.
So, der abgetrennt ist von der Diskussion, was du denn zuordnest. So, also ich finde die Zuordnung, wir sind uns ja, glaube ich, also insofern einig, dass wir sagen, naja, dadurch, dass da keine Personen sind, kann da kein Übergewinn landen. Das ist ja schon mal das, was wir grundsätzlich ökonomisch aus dem AOA mitnehmen. Jetzt würde ich sogar weitergehen und würde sagen, also in der reinen ökonomischen Lehre fände ich es auch gut weiterhin, so weil das aus meiner Sicht kein Verrechnungspreisthema ist, wenn denn da, wo keine Werte geschaffen werden, weil keine Personen da sind, auch erstmal kein Nexus entsteht. So, das ist ein anderes steuerliches Problem. Das ist ein Problem, was viel zugänglicher wäre über eine Amount-A-Diskussion oder über eine Mindeststeuerdiskussion oder was so. Und
aber genau von Anfang, naja, Artikel 5 und Artikel 7 sind in dem Fall halt nicht richtig harmonisiert. Wenn ich jetzt sage, ich habe aber einen steuerlichen Nexus durch die bloße physische Anwesenheit von einer gewissen Dauer, ja, und Festigkeit in meinem Land, naja, dann ist es natürlich, ich sag mal, schwierig zu verkaufen, dass dieser Nexus hat aber einen Gewinn von null.
Ja, und Steuerrecht ist ja nicht wünsch dir was. Also von dem her, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Und da lässt sich feststellen, wir haben eben diesen Punkt. Wir haben einerseits, dass das der Nexus anknüpft an das Wirtschaftsgut und dass das entsprechend Betriebsstätten auslösend ist. Dann haben wir diesen kaputten AOA in dieser kaputten Implementierung international. So rede ich ja noch gar nicht über Deutschland spezifisch. Das ist ja, es fällt da gar nicht auf, in dem, wie das kaputt implementiert wurde. Und das ist das Thema, mit dem ich da mich beschäftigen muss und mit dem ich als Unternehmen einfach umgehen muss. Es ist also aus meiner Sicht nicht. Den Begriff Bürokratieabbau mag ich in dem Zusammenhang dann wirklich nicht erwähnen. Ich bin gespannt, ob das mal wieder in den Fokus rutscht. Und
dieser Podcast wurde vor der Wahl aufgenommen.
Ja, muss man dazu sagen, ja. Also vor der Bundestagswahl, nach der Wahl in den USA. Und wir sind also, nachdem auch Kollegen gerade schon wild in die USA fliegen, um sich da mal anzugucken, was denn da so passiert mit den Effekten, die da ausgelöst werden. Also ja.
Vielleicht müssen wir noch mal eine Folge mit Zoll in Verrechnungspreisen machen.
Ja, wahrscheinlich. Aber das ist dann ein Gespenst für einen anderen Tag und eine andere Woche. Und damit war es das mit Transfer Pricing auf dem Punkt, einem WTS Tax on Air Podcast. Sie sehen, die steuerlichen spannenden Themen, zumindest aus unserer Brille, gehen uns nicht aus. Und die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir daher wieder, wie immer, an einem TP Tuesday. Falls es Wünsche gibt für die Themen, die wir dort besprechen sollten, also ein Fokus auf Zoll gerne mal gesehen wäre, dann lassen Sie uns das gerne wissen. Genau wie Fragen oder Anregungen gerne unter der E-Mail-Adresse podcast@wts bei uns abgeladen werden dürfen. Bis dahin.